Es ist einfach ein Landschaftsraum, in dem sich sehr viel trifft, eben auf eine besondere Weise, weil meine, die Stadt Rom ist halt einfach 3000 Jahre alt und in der Gegend tut sie eben sehr viel, was zum Beispiel Ausgrabungen angeht und sehr viele wichtige historische und archäologische Objekte sind dort. Gleichzeitig sind aber auch die Vorstädte, die römischen, die an dieses Tal der Aqua Santa sozusagen anschließen und sozusagen das Ganze mit der Gegenwart kurz schließen, mit den Leuten, die dort leben. Jetzt sind es ja nicht mehr so ärmliche Vorstädte, vor einigen Jahrzehnten waren es noch, haben dort die wirklich armen Italiener gewohnt, jetzt nicht mehr so. Jetzt ist es so, dass eben wiederum in der Gegend, in der Nähe der Vorstädte und eben in den archäologischen Ausgrabungen die Zuwanderer leben, und die also Roma, Afrikaner, leider aus Osteuropa, die eben überhaupt, also die sind praktisch Elendsquartiere, wo die Leute eben dort hausen. Und gleichzeitig ist die Gegend aber auch ein Naherholungsraum für die städtische Bevölkerung. Ne? Und das kommt irgendwie alles zusammen. Dann gibt es zum Beispiel dort eben diesen Komplex da der Athenischen Höhlen, in dem es dieses Massaker der SS 1945 gegeben hat. Und das auch ganz besonders ist und würde sagen, immer in der italienischen Geschichte ziemlich bedeutsam ist. Es sind dort die ganzen christlichen Katakomben in der Nähe. Und es ist eben auch eine überragende Naturlandschaft nebenbei gesehen, nicht? In der es jede Menge seltenste Tiere und Pflanzen gibt, die dort mehr oder minder überlebt haben. Es ist eigentlich eine Wasserlandschaft, das heißt, die Caffarella fließt dadurch, die früher einmal Almone geheißen hat, oder Almo lateinisch. Eigentlich ein heiliger Fluss, an dem alle möglichen heiligen Zeremonien und Rituale durchgeführt worden sind in der Antike. Und da gibt es eben dann viele Kanäle, Schilf-, Sumpflandschaften und angrenzend gibt es dann Wiesenlandschaften, sehr schöne, mit ganz vielen Tieren und verschiedensten Pflanzen. Dann gibt es kleine Wäldchen, Eichen- und Ulmenwäldchen, Olivenbäume, Schafherden, Ziegenherden, die dort rumgrasen, weil es wird auch immer noch landwirtschaftlich genützt, die Gegend. Und es gibt eben sehr viele Höhlen, natürliche und auch gegrabene. Teilweise sind es eben ehemalige Grabstätten und teilweise immer noch als Lagerräume und so weiter verwendet werden, wie es in Italien üblich ist. In Latium ist ja alles praktisch unterhöhlt und es ist alles voller archäologischer Dinge. Und es gibt auch Hügel, also es ist eine wunderschöne Hügellandschaft, wo man dann auch sehr weit sehen kann in die Albaner Berge, aber auch auf die Stadt Rom. Und das ist, würde ich sagen, ein einzigartiges Biotop und wird jetzt da inzwischen von den Römern und der Stadt Roma so wahrgenommen und sie haben auch sehr viel getan in letzter Zeit, um das alles zu revitalisieren und herzurichten und die Landschaft wirklich zu erhalten. Weil bis in die 80er Jahre war es eigentlich am Rande der Vernichtung und das sollte eigentlich völlig zugebaut werden. Weil die Bauspekulation ja dort, wie man weiß, ziemlich brutal ist und das war eines der letzten Täler, das noch existiert hat und das sollte also auch vernichtet werden. Das wurde aber dann durch eine Bewegung der Zivilgesellschaft und der Grünen sozusagen gerettet und jetzt ist es eigentlich, würde ich sagen, offiziell ist es ein archäologischer Park, nur greift es eigentlich viel zu kurz, ne? Weil eben so viel dazugehört. Ne? Es gehören also die Villen der reichen Leute an der Via Appia gehören genauso dazu, wie eben die Überreste der der Willen der Leute vor 2000 Jahren. Ungeheure große Gräberanlagen, das gehört eigentlich alles zusammen. Der Reiz ist vielleicht dieses Aufeinandertreffen von Vergangenheit und Gegenwart. Und es hat da immer schon, also die Kunst immer sehr fasziniert, würde ich sagen, Autoren und Wissenschaftler, also alle waren davon immer schon ziemlich fasziniert. Nur war der Zustand eben früher ein wilder, ruinöser. Also ich kann mich noch erinnern, Anfang der 90er Jahre war es eine Gegend, in der man schon sehr vorsichtig sein musste, weil sehr viele Banden dort da unterwegs waren und die Schwulenszene hat sich dort immer liebend gern ausgetobt, unter anderem eben Pasolini, der dort sozusagen auch sein Privatleben mehr oder minder verbraucht hat in den Nächten oder so. Ne? Deshalb hat er die Gegend auch so geliebt, tagsüber hat er dann dort Filme gedreht und nachts war er in anderen Dingen unterwegs. Dann war die Gegend eigentlich eine Zeit lang relativ, ja, schon fast harmlos als sozusagen Erholungsgebiet. Und jetzt wird sie eben wieder brisant durch die Zuwanderer, die dort sind, auch durch die Verbrechen, die teilweise passieren im Zusammenhang eben mit Zuwanderern und teilweise mit der Pogromstimmung, die unter der italienischen Bevölkerung dort entsteht. Es gibt also so eine Art von privat aufgestellte, so eine Wachtruppe, die also dort paramilitärisch herumzieht und es ist also wirklich schon zu ziemlich gewalttätigen Vorfällen dort kommen, die also wirklich unangenehm sind. Ne? Es war für Pasolini deshalb interessant, weil er hat ja mal gesagt, er ist sozusagen eine Kraft des Vergangenen. Er war ungeheuer von der Antike beeinflusst und war eigentlich wahrscheinlich eher ein antiker Mensch eigentlich. Und in dieser Gegend, in der sie sehr viele wichtige Dinge in der Antike abgespielt haben und in der sehr wichtige Orte der Antike waren und in der sehr viel vom Charakter der Landschaft noch erhalten blieben ist, konnte er sozusagen sowas wiederfinden oder daran anknüpfen, was die Antike vielleicht einmal gewesen ist. Und das war ihm eben sehr wichtig, das sozusagen einzubringen in seine Filme, die ja teilweise eben die Verfilmungen antiker Dinge waren, nämlich zum Beispiel der Ödipus oder die Medea zum Beispiel, diese berühmten Filme mit der Maria Callas zum Beispiel. Also, ne? Und andererseits war es aber auch die Vorstädte, mit denen er sich beschäftigt hat, die Armut der Menschen dort, das war ihm immer sehr wichtig. Dort, ne? Damit hat er sich ja ziemlich auseinandergesetzt.
Mit was für Material arbeitest du jetzt in der Radiofassung deiner Aufarbeitung?
Das ist eigentlich eine Mischung aus sozusagen eigenem, selbstproduzierten Material, Sounds, die ich einfach aufgenommen habe, als auch sozusagen zitierten Material, das ich natürlich auch selbst aufgenommen und dann im Studio bearbeitet habe. Für mich gibt es diesen Unterschied zwischen eigenem und fremdem Material eigentlich überhaupt nicht. Wahrscheinlich ausgehend von der Literatur, wo man sowieso davon ausgeht, dass die jetzigen Bücher sozusagen Umschriften oder Neuschriften der früher existierenden schon sind. Und so wie es im Film üblich ist, sozusagen Found-Footage-Filme zu machen, mache ich teilweise natürlich solche Sachen auch im akustischen Bereich. Ich könnte schon die Quellen natürlich in dem Sinn jetzt angeben, aber ich glaube nicht, dass es wirklich wichtig ist, das zu machen, weil an das eher festlegt. Also dass das dann, für mich war es wichtig, das richtige Material für die Umsetzung einer bestimmten Landschaft, für bestimmte emotionale Zustände zu finden. Und in dem Fall, also für das Projekt, war es mir schon wichtig, dass also bestimmte inhaltliche Bezugspunkte wie der Pasolini eben, dass die dann auch in irgendeiner Form vorkommen. Also ich habe dann schon Pasolini zitiert, also Aufnahmen aus seinen Filmen, die ich dann auch eben bearbeitet habe, weil ich eben das ganz bewusst also in Verbindung bringen wollte. Ja.
Ich habe es mir gedacht, dass es sehr etwas sehr Cineastisches hat, also in dieser Breite, die du dir sozusagen leistest.
Ich glaube, dass ich in gewisser Weise cineastisch denke und dass ich immer mehr sogar Richtung Film eigentlich überhaupt gehe in meiner Arbeit und eigentlich immer wieder sogar die Vorstellung hätte, wie das wäre, Regisseur zu sein, Filme zu machen. Also diese Verbindung aus dem Optischen und dem Akustischen. Also es ist durchaus das Stück ein Soundtrack zu einem Film, den es noch nicht gibt oder den es vielleicht eh schon gibt, aber der nur in meinem Kopf existiert und irgendwie zusammenbaut werden müsste. Das heißt, ich könnte eigentlich in der Gegend sozusagen mit ein paar Darstellern einen Film drehen und den Soundtrack dafür verwenden. Ja. Also es ist schon ein sehr cineastisches Ding, auch in Hinblick auf die Dramaturgie und auf das es sind immer wieder sehr dramatische und emotionale Momente drin, was mir sehr wichtig ist. Ja, also man soll schon in den einzelnen Abschnitten und Bildern ganz schön durch die Mangel genommen werden, in jeder Hinsicht emotional, und das ist mir sehr wichtig, und da denke ich wahrscheinlich wirklich relativ filmisch.
Auch von deinen Aufzeichnungen her, mit denen du ins Studio kommst, das hat recht sozusagen detailliert ausgesehen.
Es ist, du meinst jetzt die Partitur für die für das Stück, ja. die ist ganz detailliert, also die ist eigentlich bis auf die Sekunde komponiert aus den verschiedensten Teilchen, die eben dafür zur Verfügung stehen. Und diesmal war es eben besonders schwer, weil ich so viel Material ausgesucht habe, das heißt wirklich sehr, sehr viele Bestandteile dafür ausgewählt habe und die teilweise ziemlich unterschiedlich waren und sich das Material dann im Studio teilweise ganz schön aufgebäumt hat. Und was in der Theorie sehr schön funktioniert, ist dann im Praktischen oft nicht so einfach, die Dinge miteinander in Beziehung zu bringen und zu einem sinnvollen Amalgam dann sich verbinden zu lassen. Ja. Und das war diesmal eine ziemliche Herausforderung. Also die davorgehenden Stücke haben leichter funktioniert, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich, der Grund ist dafür wahrscheinlich, dass das irgendwo theorielastiger war. Ja. Da war sehr viel an Vorstellungen drin, wo man dann ein bestimmtes Material nach einer Überlegung aussucht und nicht unbedingt jetzt nach dem Vordergründig, nach dem Emotionalen.
Und aber vielleicht hängt das auch wieder damit zusammen, dass deine Geschichte damit oder deine Beschäftigung damit so viele Jahre bereits umfasst, nicht? Und dass du wahrscheinlich auch sehr viel Material angesammelt hast und daher vielleicht ein bisschen das Herz nach hinten legen musstest und das Gehirn sozusagen die Vorarbeit leisten, um das irgendwie zu bewältigen.
Ja, umso länger man sich damit beschäftigt, umso schwieriger wird es dann eigentlich, eine Umsetzung zu finden, weil man immer mehr weglassen muss. Und es ist dann ganz schwer, überhaupt eine Idee zu kriegen, wie man das alles sozusagen fassen kann, nicht? Wie man eine bestimmte Landschaft jetzt innerhalb von 3 oder 5 Minuten oder 8 Minuten fassen will, damit sie vor allem dann vor allem selbst irgendeinen Bestand haben kann, wenn man es dann nachher hört. Ne? Eine große Konzentrationsarbeit ist es dann eben, und die Gefahr besteht, dass man eben zu theorielastig wird und dass dann das Ergebnis wieder nicht das ist, was man sich vorgestellt hat. Aber ich glaube, es ist dann jetzt doch letzten Endes ist es das, was ich mir vorgestellt habe, obwohl ich immer mehr vorhabe und immer nur ein Teil natürlich von dem gelingt, was man sich letztlich vorstellt. Aber das hat man mit allen anderen gemeinsam. Das hat man sicherlich, es ist es Pasolini auch genauso gegangen. Es ist immer, man will immer alles und man kriegt dann wenigstens einen Teil davon.
Besser als gar nichts.
Besser als gar nichts, ja. Und man muss es vor allem eigentlich im Unmöglichen ansetzen, damit man wenigstens einen schönen Teil dann davon kriegt. Ne?
Das heißt, ein ganz wichtiger Aspekt bei der Arbeit ist ja, dass es nicht nur das Medium Radio einbezieht, sondern dass du sozusagen andere mediale Ebenen beschreitest.
Für mich war eben, von Anfang an ist das Projekt eigentlich so konzipiert worden, dass nicht mehr das Radiostück im Vordergrund war, sondern das Radiostück ein Teil von mehreren Teilen war, die sie sozusagen zusammengefügt haben. Und ich bin eigentlich, wie ich dann daran gegangen bin, das Projekt wirklich zu fassen und eine Umsetzung zu probieren, bin ich eigentlich zuerst von den Fotografien ausgegangen und von den Gedichten und von den Notizen, die ich dazu hatte. Und habe dann auch eigentlich dann erst das Hörstück produziert. Für mich war eben wichtig, sozusagen die Möglichkeiten, die man heutzutage technisch und im Internet auch vorfindet, insofern zu nützen, dass ich eben es jetzt endlich mal schaffen kann, alle Ebenen irgendwo zu verbinden. Das war immer was ich eigentlich wollte, weil ein Radiostück allein war mir eigentlich immer zu wenig. Ein Radiostück mit einem Konzept dazu ist immer noch zu wenig, also muss man noch andere Ebenen dazu bringen. Vor allem die optische ist meiner Meinung nach schon ganz wichtig. Und ich habe es jetzt ja so gemacht, dass also das Stück in 8 Abschnitte sozusagen geteilt werden kann, die dann bestimmten Landschaften und bestimmten Punkten in diesen Notizen darüber zugeordnet sind. Und man kann jetzt also, wenn man will, sozusagen den dazugehörigen Abschnitt dann an der richtigen Stelle in den Notizen hören und dazu die Fotografien anschauen und so weiter. Ja, das erfüllt dann, das kommt jetzt langsam an das heran, was ich mir eigentlich vorstelle, ja, an Vieldimensionalität. Man muss das dann nicht alles nützen, man kann auch hergehen und das Ganze nur on air anhören, so sollte es eigentlich auch funktionieren. Das wäre auch noch so eine Vorgabe gewesen, dass ich sage, okay, wenn es jetzt jemand nur einfach als Hörstück anhört, dann muss es auch funktionieren. Aber man kann schon dazu sagen, dass das nur ein Teil von was ist. Also wenn man das gehört hat, hat man nur einen Teil davon gehabt und nicht das Ganze eigentlich.
Ja. Aber deswegen kann man es dann auch nachhören im Internet, also die einzelnen Teile korrespondierend mit den Texten.
Ja. Genau, weil die Flüchtigkeit des Radios war für mich immer ein Problem. Also das, was produziert wird für meistens einen einzigen Termin, wo das dann im Universum verhallt und dann ist es weg, das war für mich eigentlich immer ein völlig unbefriedigender Zustand. Ich finde, das muss es auch geben. Das gehört auch. Aber es muss auch andererseits diese Möglichkeit des Nachhörens, finde ich, geben. Ja, so wie eine Lesung, wo man ein Gedicht hört und dann ist es weg, aber ich kann dann auch in einem Buch das Gedicht nachlesen. Ne?